ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Aktuelle militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg besprechen wir in diesem Podcast und wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Besonderheit diesmal, wir nehmen den Podcast in zwei Teilen auf. Beim ersten, Herr Bühler, sind Sie wie so oft in Berlin, also heute. Beim zweiten, den wir vorgestern schon aufgezeichnet haben, da waren Sie noch in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Vielleicht können Sie nur mal wirklich ganz kurz sagen, warum, was Sie dort gemacht haben und warum wir halt den zweiten Teil dieser Folge schon am Dienstag aufgenommen haben.
Ja, ich war zwei Tage in Tallinn in Estland. Dort findet eine große NATO-Übung statt im Bereich Cyber. Und die wollte ich mir ansehen und dann hat die NATO gemeint, also das würde ja auch ganz gut in unseren Podcast reinpassen und so kam es dazu, dass wir am Dienstagmittag einen Teil Cyber aufgezeichnet haben und den aktuellen Teil, den holen wir heute nach.
Ja. Damit hätten wir also schon einen Schwerpunkt dieser Folge beschrieben. Davor soll es um zwei andere gehen, nämlich zum einen, wie so oft, um die aktuelle Lage und zum anderen um ein mögliches Szenario für ein Ende des Krieges. Das heißt, ob es am Ende wirklich ein Szenario ist, das weiß ja keiner so wirklich genau. Wieso? Weil es um Vorschläge von Keith Kellogg gehen soll. Kellogg soll Sonderbeauftragter des künftigen US-Präsidenten Trump für die Ukraine und Russland werden. Und da er bereits im April dieses Jahres ein bisschen skizziert hat, wie er sich ein Ende des Krieges vorstellen könnte, kann man ja daraus in gewissem Maße zumindest ableiten, was von Trumps Team zu erwarten ist, wenn er dann im Januar als Präsident vereidigt ist. Kellogg ist zwei Jahre älter als Trump, ist pensionierter Militär der US Army, aus dem Dienst ausgeschieden als Generalleutnant, Lieutenant General, aber zu ihm kann der Bühler dann sicher auch noch ein bisschen mehr sagen. Wir zeichnen diesen ersten Teil des heutigen Podcasts auf am Donnerstag, 5. Dezember 2024. Es ist jetzt kurz nach 9 Uhr und den zweiten Teil, wie gesagt, zum Thema Cyberabwehr haben wir vorgestern Mittag aufgenommen. Sie hören das Ganze wie immer auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Und kurz nach 9 Uhr ist es jetzt. Das ist eine ungewöhnliche Zeit für uns, Herr Bühler. Wir wollten den Podcast ja eigentlich schon gestern veröffentlichen, ging aber nicht. Mögen Sie was sagen zu den Gründen? Sie sind da sicher ein bisschen aussagekräftiger als ich. Und ärgern Sie sich ruhig mal richtig.
Das ist aber jetzt außerhalb der aktuellen Lage. Nein, auf dem Rückflug am Dienstag von Tallinn über Warschau nach Berlin ist mein Koffer liegen geblieben in Warschau. Als ich dann spät abends in Berlin ankam, stellte ich fest, das ist alles weg. Insbesondere natürlich die Ausrüstung, die technische Ausrüstung, die dem MDR gehört. Und es hat dann gedauert bis zum späten Mittwochabend, bis ich das alles wieder hatte. Und deshalb kommen wir heute Morgen erst um 9 Uhr aufzeichnen. Das ist die Geschichte.
Und dann haben Sie ganz gemütlich zu Hause gesessen, haben Kaffee getrunken und gewartet, bis der Koffer kommt.
Genau.
Haben Sie nicht, ne?
Nein, natürlich nicht. Ich habe dann andere Sachen auch zu tun und insbesondere auch die aktuelle Lage mir angesehen über die letzten Tage und darüber sprechen wir ja gleich. Jedenfalls ganz kurz.
Ich kriege sie nicht dazu, dass sie sich ärgern in der Öffentlichkeit. Okay, dann schauen wir auf die aktuelle Lage. Die halten wir heute wirklich ganz kurz. Herr Bühler, vielleicht geben Sie einfach nur einen Überblick.
Ja, also die Kämpfe halten mit unverminderter Intensität an. Das kann man ablesen an den Zahlen, die veröffentlicht werden, an den Zahlen der örtlichen, der taktischen Gefechte, an den Verlustzahlen, die veröffentlicht werden über die russischen Verluste, also aus ukrainischer Sicht. Die liegen mittlerweile konstant über 1500 bis 2000 pro Tag. Also da sieht man, es ist nicht ruhig an der Front, aber es gibt wenig Veränderungen und es gibt eigentlich nur Veränderungen in dem oder größere Veränderungen in dem Schwerpunkt der Russen in dem Raum Pokrovsk, Vuhledar, Kurakove. Dort gibt es tatsächlich signifikante taktische Veränderungen, aber ansonsten ist die Frontlinie nahezu unverändert. Das heißt, wenn man von Nord nach Süd geht, in Kursk, halten die Ukrainer nach wie vor 50% des Gebietes in der Region Kursk. Es gibt ukrainische Angriffe, es gibt russische Angriffe. Also es ist durchaus ein beweglich geführtes Gefecht in diesem Raum. Ganz im Gegensatz zu dem Raum Kharkiv, dort wo also Russland in die Region Kharkiv angegriffen hat. Dort ist die Lage auch weitgehend unverändert, ist aber niedrig priorisiert durch die Russen. Insbesondere werden die Angriffe durch Infanteristen, also zu Fuß, da vorgetragen. Da gibt es aber keine großen Veränderungen. Kupiansk gibt es eine taktische Veränderung. Wir hatten berichtet über einen Brückenkopf nördlich der Stadt Kupiansk. In dem Abschnitt des Ostkill von Kupiansk bis nach Norden, bis zur russischen Grenze, da in der Mitte etwa, war ein großer Brückenkopf mittlerweile eingerichtet worden. Der konnte von der Ukraine zerschlagen werden. Und etwas weiter südlich davon schafften sie es, einen zweiten Brückenkopf einzurichten, einen kleineren. Der konnte reduziert werden. Also man muss davon ausgehen, dass einige russische Soldaten bereits westlich des Ostkill stehen, aber im Augenblick nicht in der Lage sind, das weiter fortzusetzen aufgrund des ukrainischen Gegenangriffs. Toretsk und Chassivja weitgehend unverändert. Chassivja, Gegenangriffe der Ukrainer in den Südostteil, weiter Angriffe der Russen im Nordteil. Also auch hier bewegliches Gefecht, aber ohne große Geländegewinne. Und wenn wir jetzt ganz in den Süden schauen, zur Stadt Pokrovsk, da kommt nach wie vor der Angriff aus Osten und Südosten nicht voran der russischen Armee. Sie sind ja dazu übergegangen, dann im Süden weiter anzugreifen, in Ost-West-Richtung, also südlich der Stadt Pokrovsk. Hier stehen sie etwa 5 bis 6 Kilometer von der Grenze, von der Stadtgrenze Pokrovsk entfernt, bedrohen auch Versorgungsstraßen, die in die Stadt führen und insbesondere von der Stadt aus nach Süden führen in den Raum des Stausees. Also das ist schon ein taktisches Problem, das die Ukrainer dort haben. Tiefer in diesem Raum, also weiter südlich, wenn man auf den Stausee schaut, dann ist das Nordufer jetzt komplett von den Russen kontrolliert. Und das Hufeisen, von dem ich beim letzten Mal sprach, wird immer kleiner. Aus dem Süden, aus dem Bereich Wuleda, gibt es nach wie vor Angriffe Richtung Nordwesten, Richtung der kleinen Stadt Velika Novoselka. Dort hat es zwar einen Gegenangriff gegeben einer frisch eingesetzten ukrainischen Brigade, aber die Situation ist dort nach wie vor kritisch. Aber es ist zurzeit nicht erkennbar, dass die Russen dort einen richtig großen operativen Durchbruch erzielen können.
Okay, dann soll es das auch schon zur aktuellen Lage gewesen sein für heute. Ich erspare mir mal weitere Nachfragen, damit wir den Schwerpunkt, den wir jetzt vorhaben, auch tatsächlich gut schaffen. Der Schwerpunkt, das Thema mögliches Kriegsende unter Donald Trump. Trump wollte ja dieses Thema eigentlich schon vor Amtsantritt sozusagen erledigt haben. Man darf aber, Herr Bühler, skeptisch sein, dass ihm das bis dahin gelingt. Amtseinführung ist ja schon in 1,5 Monaten, also am 20. Januar.
Also das wird bis dahin nicht möglich sein. Es sei denn, die Ukraine bricht unter der Last der russischen Angriffe bis dahin zusammen und besteht in der heutigen Form nicht mehr. Das ist aber nicht zu erkennen und das ist auch nicht zu erwarten. Also hier bin ich nicht nur skeptisch, sondern da bin ich eindeutig. Das, was General Kellogg dort skizziert, das lässt sich unmöglich bis 20. Januar umsetzen. Da sind viel zu viele Fragen offen. Dazu ist die gesamte Situation zu komplex. Da müssen viel zu viele Staaten auch mit einbezogen werden. Denken wir an Sicherheitsgarantien. Das wird sich bis zum 20. Januar nicht lösen.
Ja, und wenn man sich mal ein bisschen näher anschaut, was Keith Kellogg sagt, dann kann man sich auch einen kleinen Eindruck gewinnen, warum das nicht klappen kann. Kellogg war ja Sicherheitsberater von Präsident Trump und Vizepräsident Pence. Und der soll jetzt mit Beginn der zweiten Präsidentschaft von Trump Sonderbeauftragter für die Ukraine und Russland werden. Vielleicht mal kurz zur Person, Herr Bühler. Kennen Sie denn General Kellogg auch? Er war ja, wenn ich das recht gesehen habe, nicht auf NATO-Ebene irgendwann mal verantwortlich, sondern eigentlich immer auf Ebene der US-Streitkräfte.
Also ich kenne ihn nicht. Er ist ja auch ein Stück weit älter als ich, also über 80. Er war Infanterieoffizier in der US Army. Später hat er sich für die Spezialkräfte qualifiziert und war dann als Zwei-Sterne-Generalkommandeur der US-Spezialkräfte in Europa. Das Hauptquartier ist ja in Stuttgart. Also er war in Stuttgart eingesetzt. Bevor er dann seine aktive Karriere mit einer Verwendung im Pentagon als Abteilungsleiter beim US-Generalstabschef damals beendete. Er wurde 2003 schon pensioniert, also vor mehr als 20 Jahren, und danach ging er in verschiedene Beraterorganisationen, Thinktanks und schloss sich dann auch der Trump-Kampagne an, war ganz kurze Zeit nur Sicherheitsberater von Präsident Trump. Sie erinnern sich, auch ein General, den ich kenne aus meiner Zeit in den USA, General Flynn, der musste zurücktreten von dem Amt oder wurde gefeuert, wie manche sagen würden, von Trump. Und da war er wenige Tage lang Sicherheitsberater, aber ist dann Sicherheitsberater des Vizepräsidenten geworden. Also ist schon eine Stimme, die Beachtung findet in den USA.
Und Kellogg hat gemeinsam mit einem anderen Sicherheitsexperten im April dieses Jahres schon einen längeren Aufsatz veröffentlicht, in dem er skizziert, welchen Lösungsansatz für den Ukraine-Krieg er verfolgen würde. Wir können den Artikel ja mal in den Shownotes verlinken. Ist zwar englischsprachig, aber man kann sich das ja im Internetbrowser auch mittlerweile sehr gut automatisiert übersetzen lassen. Wer das in Deutsch lesen möchte, das geht natürlich auch. Nun interessiert uns zwar in erster Linie eben der letzte Teil des Artikels, aber über den größeren ersten Teil kann man ja auch nicht einfach hinweggehen, weil dort beschreibt er, wie seiner Meinung nach die Ukraine erst in diese Situation gelangen konnte, in der sie jetzt ist. Herr Bühler, vielleicht mögen Sie mal kurz zunächst zusammenfassen, wie Sie das gelesen haben.
Also der zweite Autor zunächst mal, vielleicht kann ich dazu was sagen. Das ist Fred Flights. Das ist ein Mann mit langer Karriere bei den US-Geheimdiensten. In der ersten Trump-Administration war er Chef des Stabes des Nationalen Sicherheitsrats unter dem damaligen, wir erinnern uns, Sicherheitsberater John Bolton. Auch eine wichtige Position im Weißen Haus, bei dem die Fäden im Nationalen Sicherheitsrat zusammenlaufen. Ja, wie würde ich es zusammenfassen? Ich meine, wir sprechen jetzt hier über ein Papier, das im Ausdruck 22 Seiten enthält. Ich will es mal so zusammenfassen, wie die Autoren es selbst tun. Die These ist, Russlands anhaltender Krieg gegen die Ukraine war eine vermeidbare Krise, die Amerika aufgrund der inkompetenten Politik der beiden Regierungen und der Ablehnung des America First-Ansatzes zur nationalen Sicherheit in einen endlosen Krieg verstreckt hat. Also hier kommt sehr viel Parteipolitik auch mit rein in die Ausführungen zur Bewertung dieser These dort. Das zweite ist, das risikoscheue Muster der beiden Regierungen bei der Aufrüstung der Ukraine in Verbindung mit einem diplomatischen Versagen mit Russland hat den Krieg in der Ukraine verlängert, die sich nun in einem Zermürbungskrieg mit Russland befindet. Da ist was dran. Die beiden Autoren kritisieren auch, dass vor dem Ausbruch der heißen Phase des Krieges im Jahre 2022 nichts passiert ist. Also selbst die USA haben in dieser Phase von 14 bis 22 keine Waffen an die Ukraine geliefert. Drittens, um den Krieg zwischen Russland und Ukraine zu beenden, bedarf es einer starken America-First-Führung, um ein Friedensabkommen zu erzielen und die Feindseligkeiten zwischen den beiden Kriegsparteien sofort zu beenden. Und das zielt so ein bisschen auf die Vorschläge hin, die dann am Ende dieses 22-Seiten-Papiers gebracht werden. Allerdings in sehr kurzer Form und sehr schlaglichtartig, aber da werden wir jetzt gleich drauf kommen. Kern also ist in dem ersten Teil das, was Biden alles falsch gemacht hat, was Trump in seiner Amtszeit alles besser gemacht hat im internationalen sicherheitspolitischen Bereich. Klammer auf, also die Verhandlungen mit den Taliban und das Abkommen war sicher nicht etwas, was gut war, was den Grundstein gelegt hat für diesen beschleunigten und überstürzten Abzug aus Afghanistan mit all seinen Folgen, die man ja heute noch im Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag aufarbeitet.
Ist das, ich sag mal, wirklich alles nur Parteipolitik? Also Kellogg macht die beiden Administrationen mit, vielleicht sogar hauptverantwortlich für die Lage, die entstanden ist. Klar, er lässt keinen Zweifel an Putins Kriegsschuld, also das muss man auch dazu sagen, aber er kritisiert, dass Präsident Biden Putin nicht früh genug und nicht konsequent genug in die Arme gefallen ist. Und wenn ich das recht verstanden habe, dann geht er sogar davon aus, dass man mit deutlich größeren und früheren Waffenlieferungen an die Ukraine Putin hätte vielleicht sogar abschrecken können. Das ist doch möglicherweise gar nicht so weit weg von Ihren Ansichten, Herr Bühler, oder?
Ja, vielleicht ein Satz noch zu dem Teil vorher. Man muss sagen, das Papier ist aus dem April, das hatten Sie angesprochen, ja. Das ist schon etwas älter. Seither hat sich einiges geändert, in der Ukraine, aber auch geopolitisch. Und das muss man der Fairness halber sagen. Da kommen wir, glaube ich, nochmal zurück im Laufe des Gesprächs. Aber zu Ihrer Frage, ja, das bezieht sich auf die Phase nach der Annexion der Krim und vor 2022. Also er kritisiert ganz deutlich, dass die Ukraine nicht schon vor der Invasion der Ukraine durch Russland amerikanische Waffen erhalten hat. Und da ist natürlich dann auch die erste Trump-Administration betroffen. Das bezieht sich ja nicht nur auf Biden.
Und dann bezogen auf die Zeitachse nach Beginn des Kriegs durch Putin hat Kellogg ja auch deutliche Kritik an der Biden-Administration. Sie, Herr Bühler, Sie haben das zwar nie so zugespitzt gesagt, aber wenn ich Sie nicht ganz falsch verstanden habe, dann sehen Sie das schon ähnlich wie Kellogg. Also man hätte viel früher, viel deutlicher, viel mehr militärisch helfen müssen zu einer Zeit, als die Ukraine sozusagen in diesem Krieg ein Momentum hatte. Das hat man verschlafen und jetzt nützt auch Masse seiner Ansicht nach, also Kelloggs Ansicht nach, nicht mehr viel, sondern man kommt an einen Punkt, an dem halt auch US-Reserven an der einen oder anderen Stelle erschöpft sind. Das können Sie nachvollziehen?
Also den ersten Punkt sehe ich genauso, vielleicht mit anderen Worten, das ist richtig. Also man hätte viel früher, viel deutlicher und viel mehr militärisch helfen müssen. Ich bin da immer für ein besonnenes Vorgehen. Aber wir haben durch eine gewisse Zögerlichkeit zu mehreren Zeitpunkten Chancen verpasst. Und das habe ich ja vor 2 Jahren schon mal so gesagt, verpasste Chancen. Und zwar Chancen, der Ukraine so zu helfen, dass sie sich wirkungsvoller gegen die Aggression verteidigen können. Das Zweite mit den Reserven, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also es stehen Tausende von gepanzerten Kampffahrzeugen in den USA auf Lager, bei 0% Luftfeuchtigkeit irgendwo in der Wüste. Ein Ergebnis der Truppenreduzierungen auch in den USA in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten. Sie haben Flugzeuge, sie haben 60 Batterien Patriot. Deutschland hat 12, davon schon 3 abgegeben an die Ukraine. So viel hat Amerika noch nicht geleistet von ihren 60. Aber man muss dann auf der anderen Seite immer sagen, sie haben natürlich auch weltweit Interessen und haben weltweit Kasernen und andere militärische Einrichtungen, die sie schützen müssen. Also das muss man immer sehen dabei. Aber denkbar ist es schon, dass sie auch von diesem Arsenal mehr abgeben an die Ukraine, als sie es bisher getan haben. Und da darf es nicht bei 30 bis 50 Kampfpanzer Abrams stehen bleiben, wenn Hunderte und Tausende in den USA noch nach wie vor zur Verfügung stehen.
Also keine generelle Erschöpfung der US-Reserven, aber was nützen denn Waffen, wenn ich sie eigentlich nur dazu verwenden kann, quasi nach dem Gegner zu werfen, wenn ich nicht mehr mit denen schießen kann? Also Kellogg nennt ja auch Zahlen in diesem Artikel vom April wohlgemerkt. Stinger, Flugabwehrraketen zum Beispiel, 2000 habe man da seit Kriegsbeginn geliefert und bei der Produktionsrate vom Frühjahr 2024 würden die USA 13 Jahre brauchen, um ihre Vorräte wieder aufzufüllen, schreibt man in dem Artikel. Oder Stichwort Artilleriemunition, 155 mm Geschosse. Davon habe man über 2 Millionen geliefert und würde aber selbst pro Jahr nur knapp 170.000 produzieren. Also wenn das alles an dem ist, dann kann man doch schon ansatzweise nachvollziehen, dass Kellogg nicht mehr an den Sieg der Ukraine glaubt.
Also Stinger ist eine schultergestützte Flugabwehrrakete für kurze Entfernungen. Sie stammt aus den 80er Jahren und ihre Nutzungsdauer läuft zurzeit aus. Die Nachfolge ist bereits eingeplant und es sollen zwischen 2026 und 2030 insgesamt 8000 neue Flugabwehrraketen ausgeliefert werden vom Typ Stinger. Die Ukrainer haben die alten, die jetzt die Nutzungsdauer erreichen, bekommen. Also ich will das gar nicht kommentieren, ich stelle das einfach nur dagegen, gegen das, was Sie gerade zitiert haben. Bei der Artilleriemunition sieht das so aus, dass im Jahr 2023 30.000 Artilleriegranaten pro Monat hergestellt worden sind, also 360.000 pro Jahr. Man hat die Produktion gesteigert und wird ab 2025 oder in 2025 100.000 Geschosse pro Monat produzieren. Das sind dann 1,2 Millionen im Jahr 2025. Auch das passt nicht zusammen mit den Zahlen, die Sie gerade zitiert haben. Meine Zahlen können Sie in den USA, da ist ja alles offen, in Fachzeitschriften recherchieren. Sie können auf der Internetseite der US-Armee nachsehen und da werden Sie sie wiederfinden, insbesondere das, was ich zur Artillerie gesagt habe. Also irgendwas scheint mit den Zahlen des General Kellogg nicht zu stimmen. Aber das Gefährliche ist eben, wenn man aus solchen Zahlen dann weitreichende Folgerungen ableitet, wie es an Ihrer Frage zu erkennen ist.
Na, die mögen im Detail nicht stimmen, kann ich auch durchaus nachvollziehen. Aber das, was die Amerikaner produzieren, würde doch trotzdem allemal nicht reichen, um die Ukraine zu beliefern. Also die verfeuern doch mehr in einer Woche, als was sie in einem Monat produzieren.
Also das ist auch nicht ganz richtig. Ich meine, die Zahlen, die ich gerade gegenübergestellt habe, das ist eine andere Dimension als das, was Sie Kellogg zugeschrieben haben gerade. Und dann muss man sehen, die Amerikaner haben eine leistungsfähige Rüstungsindustrie. Und wenn sie wollen, dann können sie auch mehr leisten, können mehr produzieren. Die augenblickliche Produktion hängt ja ab von der Nachfrage. Und wenn keine Nachfrage da ist, dann wird nicht mehr produziert. Und so war es die letzten Jahre, auch bei den Amerikanern. Wenn man aber jetzt will, dass man mehr produziert, um die Ukraine mehr unterstützen zu können, dann wird man das schaffen. Also wird man es auch schaffen mit dem, Defense Production Act. Also gibt es ein Gesetz dazu, dass das Herstellen militärischer Güter priorisiert in einem solchen Fall, wenn die Regierung sich so entscheidet, und zivile Güter, Dual-Use-Güter eben dann eine niedrigere Priorität haben. Das ist einzigartig eigentlich in den USA. So eine Möglichkeit gibt es auch. Also wenn Sie wollten, dann könnten Sie mehr. Das ist meine Grundaussage.
Okay. Dann gehen wir mal an das Ende dieses Artikels. Kellogg und sein Co-Autor treffen im letzten Teil dieses Aufsatzes eine Aussage, von der ich jetzt auch ahne, dass sie nicht so unterschreiben würden, aber über die man ja angesichts der aktuellen Lage nichtsdestotrotz nachdenken sollte. Sinngemäß leitet der ein, also viele sagen, dass es entscheidend sei, die Ukraine auch jetzt weiter aufzurüsten, weil Putins Invasion eine Bedrohung für die globale Stabilität und für die Demokratie ist. Und viele sagen, andere Schurken wie Iran oder China würden ermutigt, wenn man Russland erlaubt, Territorium zu behalten und wenn man Putin nicht zur Rechenschaft zieht. Und dann schreiben die beiden Autoren wörtlich, ich zitiere: Das Problem mit diesen Argumenten ist, dass es zu spät ist, die möglichen Folgen der russischen Invasion in der Ukraine zu vermeiden. Aus diesen Gründen, Waffen in eine endlose Pattsituation zu schicken, ist teures Tugendgehabe und keine konstruktive Politik zur Förderung von Frieden und globaler Stabilität. Zitat Ende. Herr Bühler, Unterschrift drunter oder nicht?
Also das Problem mit seinen Argumenten ist ja, dass er die Folgen eines russischen Sieges in der Ukraine für die globale Sicherheitslage durchaus sieht. Aber er sagt, jetzt sei es zu spät, sich dagegen zu stemmen, insbesondere durch eine nachhaltige Unterstützung der Ukraine. Das ist ja eine seiner Thesen. Ich sage, ja, es ist bedauerlich, dass auch die USA so zögerlich waren, aber es ist nie zu spät. Noch hat Russland erst 18% der Ukraine erobert. Noch ist die Ukraine ein souveränes Land. Und was Kellogg gar nicht erwähnt, ist, dass die Ukraine selbst zurzeit große Fortschritte in der eigenen Rüstungsindustrie macht. Und das hat wohl niemand seit 2022 so erwartet. Unterstützung der Ukraine ist im Übrigen kein teures Tugendgehabe, so wie es da schreibt. Ja, die Unterstützung erfolgt auch aus humanitären, moralischen, aus völkerrechtlichen Gründen. Also Werte, zu denen wir uns verpflichtet haben und zu denen wir uns verpflichtet fühlen. Aber die Unterstützung ist eben auch in unserem ureigensten Interesse erforderlich. Und das erkennen manche nicht an. Wir haben da vitale Sicherheitsinteressen. Und zwar Europa, die Vereinigten Staaten und auch global die ganze Welt.
Na,
Kellogg, lassen Sie mich einen Satz vielleicht noch dazu nehmen. Wenn sich Russland mit seinen Zielen in der Ukraine durchsetzt, dann wird es schwerwiegende Konsequenzen für die Sicherheitsordnung in dieser Welt haben und wird auch vor den USA nicht Halt machen.
Aber Kellogg definiert die Sicherheitsinteressen der USA möglicherweise auch ein bisschen anders als Sie. Also bemerkenswert scheint ja zumindest, dass Kellogg das alles mit dem Prinzip auch America First begründet. Sie hatten das ja schon erwähnt, Herr Bühler. Also der hat nicht bei, weiß nicht, Wagenknecht oder sonst wem abgeschrieben, sondern er sagt, dass das außenpolitische Establishment, jetzt zitiere ich nochmal, dass das außenpolitische Establishment die Vereinigten Staaten oft in endlose Kriege zum Nachteil des Landes verstrickt, indem es idealistische Prinzipien über die Interessen des amerikanischen Volkes stellt. Zitat Ende.
Also bei Wagenknecht kann man ja nicht abschreiben, weil Sie es gerade sagen. Auf den Punkt gebracht sagt sie ja, man kann den Frieden durch einen sofortigen Waffenstillstand und einen sofortigen Stopp der Unterstützung der Ukraine erreichen. Also sind Kelloggs Gedanken schon auf einem anderen Niveau, muss ich sagen. Inhaltlich hat er bei diesem Zitat, glaube ich, nicht recht. Ein freies und wohlhabendes Europa ist sehr wohl im Sinne Amerikas. Und ein Europa, das auch politisch mit Amerika verbunden ist, das auch militärisch mit Europa verbunden ist. Also auch das alles ist im Interesse der Vereinigten Staaten. Und das weiß er natürlich auch. Es geht hier nicht um America First. Und auch das weiß er auch. Und er hat ja auch, Sie erinnern sich, ein paar Zahlen auch verschwendet in seinem Papier und hat eben gesagt, dass damit wird die internationale Kooperation nicht aufgegeben, sondern sie wird aber durchgeführt unter dem Label, unter der Überschrift America First.
Dann kommen wir mal zu dem konkreten Ansatz. Der beginnt ja mit der eigentlich lapidar erscheinenden Feststellung, die aber nicht wirklich so lapidar ist, dass man mit einer formellen US-Politik beginnen müsse, die darauf abzielt, den Krieg zu beenden. Eine Wendung der US-Politik um wie viel Grad wäre das denn, Herr Bühler? Nach Ansicht Kelloggs wahrscheinlich um 180 Grad, oder?
Also da müssten wir jetzt uns erstmal die konkreten Vorschläge anschauen im Detail, glaube ich, bevor man dann so eine Gesamtbewertung macht. Aber wir müssen uns jetzt auch sagen, ich hatte es anfangs ja gesagt, wir müssen jetzt auch sagen, wir sind jetzt irgendwo auf Seite 21 dieses Papiers bereits und auf der nächsten Seite endet das. Das heißt, wir reden jetzt in diesem Papier über eine halbe Seite. Wir reden von einem Absatz in diesem Papier. Das sind die Vorschläge, die jetzt gemacht werden, um dort zu einer Verhandlungslösung zu kommen.
Ja, aber das ist jetzt das, was wir da haben. Ne? Es gibt ja noch keinen ausgearbeiteten, erneuerten Vorschlag sozusagen.
Genau.
Was wir da lesen können, ist, man würde einen Waffenstillstand, eine Verhandlungslösung anstreben. Was folgt in dem Vorschlag ist dann quasi Zuckerbrot und Peitsche, sowohl für die Ukraine als auch ein bisschen für Russland. Für die Ukraine, indem man sagt, also wir liefern euch weiter Waffen, damit ihr euch im Falle des Krieges gegen die Russen verteidigen könnt. Aber ihr müsst euch zu Friedensgesprächen mit Russland bereit erklären. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, keine Verhandlungen, keine US-Waffenhilfe mehr. Also würde der Ukraine da irgendwas anderes übrig bleiben, als einzulenken?
Also die USA sind bisher die größten Unterstützer der Ukraine, gerade was Waffen angeht. Selbst wenn Europa mehr tun würde, es würde ohne die Amerikaner nach meiner Einschätzung nicht gehen. Die zweite Sache, die Sie ansprechen, ist die Verhandlungsbereitschaft. Die hat ja die Ukraine in den letzten Wochen zunehmend signalisiert. Präsident Zelensky sagte erst neulich, dass die Ukraine temporär auf die besetzten Gebiete verzichten könnte. Und die Frage dann langfristig politisch und diplomatisch zu lösen sei. Verständlicherweise besteht aber auch nach den Erfahrungen aus dem Budapester Memorandum, das im Übrigen heute sich zum 30. Mal jährt, auf Sicherheitsgarantien, die auch tragfähig sein müssen. Und das war eben das Memorandum damals nicht, bei dem die Ukraine alle Interkontinental-Nuklearraketen abgegeben hat, 176, und auch alle strategischen Bomber an Russland übertragen hat. Sie müssen tragfähig sein. Das ist aus seiner Sicht eine Einladung der Ukraine, der NATO beizutreten. Aus Zelenskys Sicht. Das ist nichts unbedingt Neues. Das hat Zelensky schon seit einiger Zeit gesagt, aber in letzter Zeit eben häufiger. Erstmals kam die Frage des temporären Verzichts ja auf oder der diplomatischen Lösung bereits im Jahr 2022, im Sommer irgendwann mal. Aber jetzt wird es eben in diesem Kontext des Übergangs von einer Administration zur anderen in den USA häufiger und deutlicher angesprochen.
Und wenn Sie NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ansprechen, dann kommen wir ja ziemlich schnell an dem Punkt, wie man sozusagen die andere Seite, also Russland, bewegen möchte zu einem Waffenstillstand oder Verhandlungen. Ich kann mir vorstellen, dass das noch ein Stück schwieriger sein könnte als in Bezug auf die Ukraine. Wie sehen Sie es?
Also da müssen wir jetzt nur auf die Stimmen aus Moskau hören, die als Resonanz auf diesen Wall Street-Artikel Anfang November, in dem dieser Kellogg-Trump-Plan dann offengelegt worden, zu hören waren. Hier ist keine Bereitschaft für einen Waffenstillstand oder auch gar Verhandlungsbereitschaft zu einem Frieden zu erkennen. Ganz zu schweigen von einem Beitritt in die NATO, das Zelenskys Ziel ist, nicht das Kellogg-Ziel, da kommen wir gleich drauf. Ganz im Gegenteil, man müsse die Realitäten auf dem Boden erkennen. Und dazu kommt, dass Zelensky und seine Regierung als Gesprächspartner gar nicht akzeptiert werden vor den Russen. Putin und sein Regime, sie fühlen sich offenbar zurzeit so stark genug auf jeden Fall, den Krieg fortzusetzen. Sie haben das politische Ziel, die Ukraine in ihrer heutigen Form auszulöschen. Und dieses politische Ziel ist auch in schwierigen Phasen des Jahres 2022 beispielsweise nicht aufgegeben worden. Das ist immer weiter fortgeschrieben worden.
Also sieht so aus, als ob auch Kellogg oder Trump den Russen möglicherweise gar nicht genügend anbieten könnten, damit die an den Verhandlungstisch kommen. Also in diesem Papier von April dieses Jahres ist die Rede von einem umfassenden Friedensabkommen mit Sicherheitsgarantien und auch davon, dass man eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine für einen längeren Zeitraum aufschiebt. Wenn ich Sie recht verstanden habe jetzt, dann gehen Sie davon aus, dass das den Russen nicht reichen wird.
Also wenn wir das ansehen, was wir gerade schon besprochen haben, Waffenstillstand, das heißt ein Einfrieren der Frontlinie, da wird sich Russland nicht darauf einlassen, das haben Sie auch schon gesagt, mehrfach. Das ist eine abgestimmte Linie im Übrigen, das sagt der Präsident bis zu irgendwelchen Militärbloggern und Journalisten des Staatsfernsehens. Das Zweite ist, und das haben wir noch nicht so im Detail besprochen, der NATO-Beitritt der Ukraine sollte für längere Zeit vom Tisch genommen werden, wie Kellogg es ausdrückt. Also die Ukraine muss, und das ist dann spezifiziert worden in dem Artikel des Wall Street Journals Anfang November, 20 Jahre warten, bis es in die NATO eintreten kann. Und selbst das ist für Russland wahrscheinlich nicht akzeptabel. Wie man da zu einem umfassenden Friedensabkommen kommen will, das ist mir schleierhaft. Vor allen Dingen, wenn es um die Sicherheitsgarantien geht, die nicht an den NATO-Beitritt geschlossen sind. Da kommen wir gleich drauf. Nämlich eine Schutztruppe. Denn Sicherheitsgarantien wird es geben müssen. Sicherheitsgarantien ist das Erste, über das man eigentlich sprechen müsste. Und dann kann man von dort aus einzelne andere Folgerungen ableiten. Aber ohne Sicherheitsgarantien wird es nicht gehen.
Lassen Sie mich trotzdem noch mal ein, zwei andere Punkte vorweg vor den Sicherheitsgarantien ansprechen. Großes Problem sind ja auch die durch Russland besetzten Gebiete der Ukraine. Der Ukraine sagt man nun, also ihr sollt ja nicht de jure anerkennen, dass die besetzten Gebiete jetzt den Russen gehören. Ihr sollt euch aber verpflichten, keine Gewalt anzuwenden, wenn ihr euch die Gebiete zurückholen wollt. Sprich also Rückholung nur mit diplomatischen Mitteln und wohl wissend, dass das zu Putins Amtszeiten nicht stattfinden wird. Wenn man das versucht mal zusammenzufassen, was hier von Trumps bzw. Kelloggs Seite passiert, ist, ich sag's nochmal, nicht von Sarah Wagenknecht inspiriert, ist das nicht ganz einfach der Versuch, ein rationales Verständnis zu entwickeln, aus welchen Gründen Putin den Krieg begonnen haben könnte und darauf aufbauend, dann werden ganz rational Dinge in den Raum gestellt, zu denen sich auch Putin dann halt verhalten soll?
Also es sind jetzt zwei Fragen eigentlich. Zum ersten, Rückholung nur mit diplomatischen Mitteln. Also auf die besetzten Gebiete soll temporär verzichtet werden. Der völkerrechtliche Anspruch der Ukraine soll demnach nach Auffassung von Kellogg erhalten bleiben. Damit soll wohl der Anschein des Weiterbestehens einer regelbasierten Weltordnung, die für unser Zusammenleben eigentlich so wichtig wäre, erhalten bleiben. Aber wir werden in der Realität eine weitere Russifizierung dieser Landstriche sehen, also dieser vier Oblaste und der Krim, mit Deportationen, mit Vertreibungen, mit Flucht, Ausmerzen der ukrainischen Kultur, Ansiedeln von Menschen aus der Russischen Föderation, militärischer Zwangsdienst für Ukrainer, die in diesen Oblasten leben. All das ist ja nicht Theorie, das ist nicht Spekulation. Das sehen wir ja bereits heute in den besetzten Gebieten. Die wichtigste Frage ist darüber hinaus, wie wird Putin sich darauf einlassen? Wenn man aus seiner Perspektive da drauf schaut, dann sind die Gebiete ja bereits annektiert, auch wenn sie nur teilweise besetzt sind. Die russische Verfassung wurde geändert, Punkt, kann man sagen, das war's. Wie von Putin gesagt, Zitat, man muss die Realitäten anerkennen, Zitat Ende. Und wenn diese Frage nicht geklärt ist, dann wird es zu diesem Zeitpunkt, 20. Januar, und unter diesen Bedingungen keine umfassende Friedensvereinbarung geben. Und das Zweite ist, ein rationales Verständnis aufzubauen, aus welchen Gründen Putin den Krieg entwickelt hat. Ich meine, wir sprechen ja jetzt über das Kellogg-Papier. Darin ist überhaupt keine Analyse enthalten, aus welchen Gründen Putin den Krieg begonnen hat. Das wird offenbar als bekannt vorausgesetzt. Ist ja auch so. Putin hat diesen Krieg aus imperialistischen Motiven heraus begonnen und wird ihn freiwillig nur beenden, wenn er seine imperialistischen Ziele erreicht hat. So sehe ich das jedenfalls.
Kellogg und sein Co-Autor schauen ja vor allem auf Dinge, was ist denn unser Interesse, also Interesse der Amerikaner bei der ganzen Sache. Und es kann doch natürlich nicht in Amerikas Interesse sein, noch mehr Geld, noch mehr Waffen in einen Krieg zu werfen, von dem man den Eindruck hat, ihn nicht gewinnen zu können. Im Gegenteil, sagt man, die US-Lager laufen leer, das haben sie vorhin ein bisschen relativiert. Aber Amerikas Gegner und Konkurrenten auf der Welt schließen immer engere Bande. Das hat man auch festgestellt und das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Das kann ja nicht im Interesse Amerikas sein, oder?
Also der erste Punkt, die Lager laufen nicht leer. Damit will ich es sein lassen. Wenn man will, wenn der politische Wille da ist, dann laufen sie nicht leer. Zweitens, die Amerikas Gegner oder Konkurrenten, wie Sie es nennen, ich sage mal lieber des Westens insgesamt, sie werden noch engere Bande schließen, wenn sich Russland in diesem Krieg durchsetzt. Und der Wille, Russland dies zu tun, ist zweifellos vorhanden. Ich glaube, man muss auch mal formulieren, nicht nur das, was nicht in Amerikas Interesse ist, sondern was in Amerikas Interesse ist. Und da gibt es eine ganze Menge, die auch viele Amerikaner, auch viele Politiker bei den Amerikanern auch so sehen würden, warum es dort ein vitales Sicherheitsinteresse gibt, auch für die Amerikaner. Der erste Punkt ist, andere Staaten weltweit werden erkennen, wenn sich Putin durchsetzt mit seinem Willen, dass die Durchsetzung des eigenen Willens mit militärischen Mitteln sich wieder lohnt. Und diese Staat-zu-Staat-Konfrontation, da haben wir ja gedacht, dass sie weg wäre, aber sie ist wieder da. Und wenn das auch noch erfolgreich geschieht, dass man Grenzen in Frage stellt und Grenzen überschreitet, dann wird es einen Nachahmeffekt geben. Der zweite Punkt, und der ist gerade relevant auch für die Amerikaner, wenn sich Putin durchsetzt, werden verschiedene Staaten sehen, dass eine Nuklearmacht sich das leisten kann, einen Nachbarstaat ohne Nuklearwaffen anzugreifen. Und das wird zu einem Streben führen, selbst Nuklearmacht zu werden. Und das ist nie und nimmer im Interesse der Vereinigten Staaten. Der dritte Punkt, den ich da immer wieder sage, ist, Russland wird seinen hybriden Krieg gegen den Westen nicht einstellen, sondern mit dem Ziel fortführen, Europa zu destabilisieren, Europa möglichst von Amerika und dem globalen Süden zu trennen. Das ist ja das Langfristziel, das über den Ukraine-Krieg hinausgeht. Und das sieht man heute schon angelegt in dem Informationskrieg, in dem hybriden Krieg, den Russland gegen den Westen führt. Und das wird in Amerika natürlich genauso gesehen. Ein Amerika, das keine Brücke mehr nach Europa hat und das Europa nicht mehr hat, das Amerika politisch und auch militärisch unterstützen kann, das ist ein anderes Amerika. Das ist nicht mehr die Großmacht Amerika. Auch weltweit, wenn man auf die ganzen Stützpunkte der Amerikaner schaut, in Europa beispielsweise, wenn man ganz pragmatisch vorgeht. Also ich reiße nur diese Punkte an. Ja, vielleicht einen letzten Punkt, weil Kellogg und die Republikaner oder Teile davon, die Trump-Leute auch immer aufs Geld schauen. Dieser Bedrohung Russlands, gerade was die zweite Sache angeht und den beabsichtigten und eingeleiteten Aufbau der russischen Streitkräfte in den nächsten Jahren, dieser Bedrohung durch Abschreckung entgegenzutreten, das wird uns viel, viel mehr kosten, als wir heute für die Ukraine einsetzen. Wir werden zu einem Wettrüsten gezwungen werden, das unsere Gesellschaften in Europa schwer tragen können und in Amerika genauso. Also das wird uns viel teurer kommen als das, was wir heute für die Ukraine machen.
Und dann kommen wir zum letzten Punkt quasi, Herr Bühler. Sollte es in etwa so laufen, wie Kellogg sich das vorstellt, dann braucht es natürlich Truppen, die einen Waffenstillstand absichern. Und das dürfen ja sicher nicht nur irgendwelche Beobachtermissionen sein, die registrieren, ob da oder da vielleicht doch wieder geschossen wird. Oder wie sehen Sie das?
Also das ist aber in dem ursprünglichen Papier nicht enthalten. Also die Überwachung einer Waffenstillstandslinie, das ergibt sich aber zwangsläufig, da haben Sie vollkommen recht.
Das sind auch die aktuellen Diskussionen jetzt natürlich.
Genau, ja. Genau. Und das wurde durch diesen Artikel da im Wall Street Journal dann Anfang November auch nachgelegt. Also eine Pufferzone rechts und links der Waffenstillstandszone, die praktisch die Frontlinie ist, so wie sie heute sich darstellt, die Überwachung dann mit einer Schutztruppe, und das soll nach den kommunizierten Vorstellungen der Trump-Administration die Europäer machen. Dazu wäre erforderlich ein robustes VN-Mandat, also der Vereinten Nationen, zur Durchsetzung eines Waffenstillstandsabkommens. Das ist Artikel 7 der UN-Charta. Blauhelme oder gar unbewaffnet, wie es gestern Herr von Aken, der Parteivorsitzende der Linken, gesagt hat, das geht gar nicht. Also es wäre nicht zielführend und sogar im hohen Maße unverantwortlich gegenüber dem dort eingesetzten Personal. Also es muss schon eine durchsetzungsfähige, robuste Truppe sein, die dort eingesetzt wird, aus Landstreitkräften, klar, am Boden. durch Luftstreitkräfte zur Überwachung einer Flugverbotszone, die größer ist als die eigentliche Pufferzone, natürlich Marinestreitkräfte, um die Seestreitkräfte auseinanderzuhalten, der Russen und der Ukrainer, dann muss das eine Führungsorganisation haben, das Ganze, die eine solche Schutztruppe auch führen kann.
Bisher haben sich da Frankreich und Großbritannien ins Spiel gebracht. Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, hat auch ihren Gedanken wieder freien Raum gelassen, freien Lauf gelassen und hat gemeint, auch die Bundeswehr sei da denkbar. Ist das auch Ihre Ansicht?
Also da muss man unterscheiden, gerade was jetzt Großbritannien und Frankreich angeht, zwischen einzelnen Stimmen von Politikern, Thinktanks und einer wirklich offiziellen Regierungslinie. Und selbst da gibt es ja Schwierigkeiten bei dem einen oder anderen Land, wie es ja gestern auch bei uns der Fall war. Man muss unterscheiden zwischen einer Ausbildungstruppe und einer Truppe mit anderen Unterstützungsaufgaben. Das ist die eine Seite. Über die haben wir seit Februar diesen Jahres gesprochen, auf Anregung von Macron. Ich habe das immer als schlechte Idee bezeichnet. Und auf der anderen Seite mit einer robusten Schutztruppe nach einem Waffenstillstand, die also die beiden Kontrahenten auseinanderhält. Zu ersterem haben auch Regierungsstellen von Frankreich, Großbritannien und den baltischen Staaten, wie Frau Kallas es gestern gesagt hat, eine Bereitschaft zumindest verbal ins Gespräch gebracht. Für eine Schutztruppe habe ich das so eindeutig öffentlich noch nicht gehört. Hier geht also auch in der Diskussion einiges durcheinander. Bundeswehr, ja, denkbar ist alles. Man muss sich nur über die Tragweite einer solchen Entscheidung im Klaren sein. Eine solche Mission ist gefährlich und sie ist vor allem, was die erforderliche Dauer angeht, überhaupt nicht einzuschätzen. Und auch hier die Schutztruppe, ihr Mandat von den Vereinten Nationen, das sie braucht, ihre Einsatzregeln, ihre Führungsorganisation, auch die Nationen, die die Soldaten stellen, müssen von beiden Kriegsparteien auch akzeptiert werden. Und da ist es tatsächlich müßig, heute öffentlich darüber zu diskutieren, wer nun was hier stellt, sondern da muss man erstmal die Hausaufgaben machen auf der politischen Seite und sich über das Mandat, die Aufgaben, die Einsatzregeln Gedanken machen und dann die Führungsorganisation sich anschauen, die das überhaupt leisten kann. Und dann kann man auf die nationale Ebene gehen und kann die Nationen fragen, wer hier Truppen für diese Schutztruppe stellen kann.
Und abschließend gefragt, Herr Bühler, falls man das in etwa in dieser Weise machen sollte, wie Herr Kellogg, wie Herr Trump sich das vorstellen, dann wird sich sicher mancher am Ende fragen, mein Gott, hätte man das nicht alles schon früher haben können? Und wenn man es nicht so macht, wenn es nicht so passiert, dann was ist dann? Dann sitzen wir in 10 Jahren immer noch hier und machen Podcast.
Also natürlich, wenn wir früher und entschlossener unterstützt hätten, hätten wir die Ukraine in eine stärkere Position gebracht und so den Krieg verkürzt. Zweitens zur Frage, ob man das nicht alles schon viel früher hätte haben können. Wir haben noch gar nichts. Also wir haben mögliche Elemente einer Lösung auf einer halben Seite in diesem Papier. Das ist, wie Sie auch vorhin schon gesagt haben, das ist weder ein Friedensplan noch irgendein Plan für einen Waffenstillstand. Ja, sitzen wir dann noch in 10 Jahren da. Es kann auch sein, dass selbst wenn es so passiert, wie es jetzt in diesen Punkten von Kellogg angelegt ist, wenn es so passiert, dass wir dennoch in 10 Jahren wieder hier sitzen oder unsere Nachfolger und einen Podcast machen, weil Putin oder seinem Nachfolger einfällt, eine Verhandlungslösung zu brechen und wieder anzugreifen. Wir haben heute wahrscheinlich schon zu lange über dieses Papier gesprochen. Es ist kein Papier, das einen Weg zu einem Waffenstillstand oder gar zu einer Verhandlungslösung oder gar zu einem Frieden zeichnet. Nochmal, es schlägt holzschnittartig einige Elemente des künftigen Ansatzes vor, die denkbar sind. Waffenstillstand, Pufferzone, Waffenlieferungen, Aussetzung eines NATO-Beitritts. Ein Element, was im Übrigen heute schon gilt, denn der NATO-Beitritt ist insgesamt noch nicht absehbar. Und dann natürlich auch nicht genannte und ausformulierte andere Sicherheitsgarantien. Also bezüglich der Fakten ist dieses Papier an einigen Stellen richtig, an anderen Stellen aber überholt. Das Wichtigste ist wohl, im April, als das Papier geschrieben wurde, war Trump noch nicht zum Präsidenten gewählt. Jetzt ist er es. Und da wird man sehen, was von solchen Papieren bleibt, die im Wahlkampf geschrieben worden sind. Also Trump wird sicher nicht als Präsident in die Geschichte eingehen wollen, der die Ukraine im Stich gelassen hat. Geändert hat sich der Krieg auch mit dem Kriegseintritt Nordkoreas. Auch jüngst dem wieder aufgeflammten Bürgerkrieg in Syrien und seine Rückwirkungen auf die russische Armee. Geändert haben sich auch die Rahmenbedingungen für die Ukraine-Unterstützung und die Eigenleistung der Ukraine in der Waffenentwicklung und Waffenproduktion. Die Unterstützung der Ukraine hat sich ja signifikant verbessert seit dem März, April, als dieser Artikel geschrieben und veröffentlicht worden ist. Also insgesamt aber dennoch ein Papier, das nützlich ist, um die Gedankenwelt künftiger wichtiger Präsidentenberater kennenzulernen. Ein Papier auch, das mögliche Bestandteile einer künftigen Waffenstillstandsvereinbarung oder gar Friedensvereinbarung enthält, die man aber gründlich jetzt analysieren muss. Sie können später eine Rolle spielen. Am besten analysiert man natürlich hinter verschlossenen Türen. Jetzt gleich wieder rote Linien zu ziehen, wie es auch gestern bei uns stattgefunden hat, wird nicht zielführend sein. Und vergessen wir nicht als letzten Punkt den Grundsatz, dass das Opfer dieser Aggression nicht nur ein Mitspracherecht hat, sondern bestimmen muss, was es tatsächlich ertragen kann, jetzt oder in der Zukunft.
Und es ist ein Papier, über das wir gesprochen haben, weil Hörer ausdrücklich darum gebeten haben. Das hatte ich ganz am Anfang gar nicht gesagt, aber wenigstens habe ich es jetzt noch erwähnt. Punkt an dieser Stelle. Im zweiten großen Teil der heutigen Folge soll es um Cybersicherheit gehen. Diesen zweiten Teil, den haben wir, wie schon gesagt, am Dienstagmittag aufgezeichnet. Die Gründe haben wir im Prinzip schon genannt. Und ich sage nur, die erste Frage an Herrn Bühler für diese Schalter am Dienstag war, es hat ja auch bei der Themenübersicht heute schon eine kurze Rolle gespielt, ob er zunächst mal noch ein bisschen genauer erklären kann, also was ihn da so kurzfristig zu dieser Übung nach Tallinn gezogen hat.
Ja, in Tallinn findet die größte Cyberübung der NATO statt. Und ich bin aus Brüssel angerufen worden und gefragt worden, ob ich da nicht Interesse dran habe. Habe ich natürlich, und deshalb bin ich kurzfristig nach Tallinn geflogen und habe gestern und heute eine Einweisung in die Übung bekommen.
Und dort ist Ihnen dann Kapitän zur See, Robert Koch, sicher auch nicht ganz zufällig über den Weg gelaufen. Und wir haben noch Sie haben noch einen zweiten Gesprächsgast mitgebracht, nämlich Hauptmann Daniel Mick. Also was haben die beiden Kollegen, sage ich mal, in meinem Sprachgebrauch sozusagen mit dieser Übung zu tun?
Nein, das ist natürlich auch kein Zufall, sondern das war vorher dann ausgemacht, dass wir hier einen Podcast aufzeichnen aus Tallinn. Und bei mir sitzen jetzt Privatdozent Dr. Habil Robert Koch. Und mit militärischem Dienstgrad ist er Kapitän zur See. Sie werden das gleich hören. Er kommt aber nicht von der Küste, sondern er kommt aus Mittelfranken. Er ist also bayerischer Landsmann von mir. Das heißt, wir haben auch Kapitäne zur See, die aus Bayern kommen. Und er ist verantwortlich in der NATO für Cyberoperationen und ist hier in der Leitung dieser Übung eingesetzt. Und der zweite Gesprächspartner, den ich habe, das ist Hauptmann Daniel Mick. Hauptmann Mick kommt von der Bundeswehr, von einer Bundeswehrdienststelle, von unserer vierten Teilstreitkraft, nämlich dem Cyber- und Informationsraum, der gerade ja den Status einer vierten Teilstreitkraft bekommen hat. Warum? Weil hier an dieser Übung nicht nur NATO-Dienststellen, nicht nur Gefechtsstände der NATO teilnehmen an ihren Standorten, sondern eben auch Nationen. Es sind hier 27 Nationen zugeschaltet über die Hauptstädte und die Kommandos, militärischen Kommandos, aber auch zivile Dienststellen. Für Deutschland ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mit dabei. Und insgesamt sind sechs Partnernationen mit dabei für alle unsere Schweizer Zuhörer, und da haben wir ja sehr viele. Auch die Schweiz ist mit dabei, mit einem kleinen Element und an die Übungen angeschlossen, auch hier vor Ort in Tallinn.
Dann will ich mal Herrn Koch gleich mal ansprechen, damit wir ihn auch mal gehört haben. Herr Koch als Kapitän zur See der deutschen Marine, also für die Nicht-Militärs, das Luftwaffen- und Heeres-Pendant ist dann Oberst. Also als Kapitän zur See ist man jetzt nicht unbedingt sofort, ich sag mal, nerdverdächtig. Also muss man für den Job, den Sie da machen, zumindest ein bisschen computeraffin sein? Oder reicht das also, wenn Sie die großen Linien vorgeben und die Fachleute dann in den verschiedensten Abteilungen oder Einheiten sitzen?
Rein grundsätzlich reicht es, wenn Sie ein generelles Wissen zu dem Themengebiet haben, um die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist es natürlich gerade, militärische Operationen zu sehen, um die Sachen richtig einordnen zu können. Natürlich ist ein zusätzliches Wissen hilfreich. Ich habe einen Marine-Background. Ich war auch Führungsmitteltechnik-Offizier und Schiffselektronik-Offizier, war also für die Technik an Bord von Schiffen der deutschen Marine verantwortlich. Bin danach aber hauptsächlich in den Verwendungen im Cyber- und Informationsraum tätig gewesen und habe in dem Bereich auch sowohl studiert als auch promoviert und habilitiert, sodass ich auch technisch tief reingehen kann, wenn es sein muss. Das kann dann hilfreich sein.
Und dann Frage an Hauptmann Daniel Mick, wie ist Ihr Weg dorthin gewesen zu dem, was Sie da machen? Also ich glaube, Sie gehören zur Teilstreitkraft, zu dieser neuen Teilstreitkraft, die sich mit dem Cyber- und Informationsraum beschäftigt?
Also, wie gesagt, ich bin Angehöriger des Kommando Zür und bin da der verantwortliche Übungsplaner für die Cyber Coalition und bin im Schwerpunkt damit beauftragt, die Rahmenbedingungen zur Durchführung und Teilnahme an der Übung für unsere einzelnen Fähigkeiten, die wir hiermit integrieren, bereitzustellen.
Dann will ich das Stichwort Übung aufgreifen. Herr Bühler, ist ja auch eine Übung, bei der Sie sozusagen jetzt zu Gast sind. Und bei jeder Übung gibt es ja ein Szenario. Wie ist denn das Szenario für diese Übung da, die in Tallinn, von Tallinn ausgeleitet wird?
Also Cyberoperationen haben ja nie einen Selbstzweck, sondern sind eingebettet in eine Abwehroperation, in eine Verteidigungsoperation des Bündnisses, wo also Landstreitkräfte, Luftstreitkräfte, Marinestreitkräfte und eben Cyberspezialisten und andere auch beschäftigt sind. Aber es wird immer ein Szenar zugrunde gelegt und hier in diesem Fall ist es ein Szenar, dass die NATO-Staaten abbildet, so wie sie sind, mit ihrer Gesellschaft, mit ihrer Wirtschaft, mit ihrem Militär und dass wir auf der gegnerischen Seite ein Bündnis haben. Das nennt sich Okassus und Marinus ist einer der Leitstaaten dieses Bündnisses. Das ist in der Geografie natürlich ostwärts des NATO-Bündnisses, also auf dem Gebiet des heutigen Russland und Belarus, aber auch bis in die zentralasiatischen Gebiete der heutigen Russischen Föderation. Und als Besonderheit hat man ein Krisengebiet definiert, und zwar ist das Spitzbergen, das man in der Übung kurzerhand zwischen Island und Norwegen geschoben hat. Und dort ist eine Krise deshalb ausgebrochen, weil der Südteil von Eisbergen, wie es in der Übung heißt, ein NATO-Staat ist und der nördliche Teil dieses Eisbergen, das ist eben ein Staat, der sich sehr stark an das Okassus-Bündnis, also Marinus, mit anlehnt. Und dort gibt es Spannungen. Es gibt keine offenen Auseinandersetzungen, aber Spannungen und eben jede Menge Aktivitäten im Cyberraum und im Informationsraum.
Dann frage ich gleich mal ganz grundsätzlich bei Herrn Koch nach, also bei Kapitän zur See, Robert Koch. Cyberraum ist gerade wieder angesprochen worden von Herrn Bühler. Dieses Wort Cyber, das sagt sich immer sehr schnell. Klingt auch immer ein bisschen so, als wüsste man zumindest ein bisschen Bescheid, also wenn wir das verwenden, das Wort. Aber können Sie mal erklären, Herr Koch, was Sie alles dazu zählen? Also was dieser Cyberraum, dieses Cyber- und Informationsraum in Ihrem, im militärischen Verständnis ist?
Cyber vom ursprünglichen Wort kommt es ja aus dem Griechischen mit der Bedeutung Steuerung, wo im ursprünglichen Sinne die Steuerung von einem Schiff gemeint war. Heutzutage assoziiert man das natürlich entsprechend mit der Datenwelt, hauptsächlich dem Internet. Und unter dem Cyberraum verstehen wir alles, was mit Computern, Informationstechnologie, digitaler Kommunikation etc. zu tun hat. Wichtig ist dabei, das betrifft nicht nur das Internet selber, selber, sondern auch alle weitere IT und gegebenenfalls nicht damit verbundene Netze. Also der Cyberraum ist sehr umfangreich und ob das jetzt Ihr Mobiltelefon ist oder die ganzen elektronischen Systeme, die im Hintergrund für die Steuerung von Banken bis sonst irgendwas verantwortlich ist, das zählen wir alles zum Cyberraum.
Und wenn man sich dann sozusagen im Cyberraum bekämpft, dann sitzt ja der Gegner in der Regel nicht gleich im Nachbarzimmer. Oder besser gesagt, also man steht sich nicht gegenüber wie an einer Frontlinie. Da können dann schon mal mehrere tausend Kilometer dazwischen sein. Das heißt ja auch, Angriffe muss man eigentlich immer und überall erwarten. Deswegen müssten Sie ja sicher bei Ihrer Übung quasi auch eigentlich überall sein, zumindest in jedem NATO-Land. Herr Bühler hatte das schon angedeutet. Was passiert denn dort in diesen anderen Ländern genau?
Die Übung enthält mehrere Teilszenarien, wo unter anderem Angriffe beispielsweise auf kritische Infrastruktur, Energiesupplier, auf das Gesundheitssystem und andere Beispiele beübt werden. Und hier ist natürlich von besonderer Bedeutung, dass das nicht eine rein militärische Angelegenheit ist, sondern dass die Schnittstelle in den zivilen Bereich von enormer Bedeutung ist. Und das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal der Übung, dass wir hier nicht nur eben die Leute in Tallinn hier am Üben haben. Wir haben viele Hauptstädte, Länder angebunden und eben nicht nur militärische Elemente, sondern insbesondere auch aus den jeweiligen Regierungsapparaten, zivilen Apparaten, die entsprechenden Teilnehmer mit integriert. Für Deutschland eben beispielsweise das BSI, die entsprechend im zivilen Bereich die Verantwortlichkeiten haben und wo wir den Informationsaustausch da beüben.
Und sind Sie da, was sind Sie da? So eine Art, ich sag mal, Firewall oder machen Sie dann Feuerwehraufgaben, wenn mal irgendwas passiert ist? Also wie verstehen Sie sich da? Wie verstehen Sie Ihre Aufgabe?
Unsere Aufgabe ist insbesondere das Miteinander, diese gemeinsamen Anstrengungen zu beüben und sicherzustellen, dass im Notfall dann die Kommunikation läuft, dass die Prozesse laufen, dass jeder weiß, was zu tun ist und wie er den Partner entsprechend erreicht. Denn die Verantwortungen, abhängig wie das in den jeweiligen Ländern dann ganz spezifisch implementiert ist, ist eben auf entsprechende Behörden verteilt und wichtig ist, dass man seine Gegenüber kennt und im Notfall dann schnell erreichen kann. Das ist unser hauptsächliches Ziel hier in der Übung, diese Zusammenarbeit entsprechend zu beüben, Fehler oder schlecht funktionierende Links zu erkennen und dann entsprechend zu verbessern.
Wie schwer ist diese Zusammenarbeit? Also wie schwer ist es denn eigentlich wirklich Schutz zu gewähren, wenn nicht nur jedes NATO-Mitgliedsland so seine ganz eigenen Standards hat beim Schutz vor Cyberangriffen, wenn es dann in jedem Mitgliedsland auch sicher nochmal zig tausend verschiedene Standards gibt.
Die grundsätzliche Herausforderung ist aus meiner Bewertung schon sehr hoch. Es gibt so ein schönes Architekturbild bezüglich der Cybersicherheitsarchitektur in Deutschland, welche Elemente da alle mit dabei sind. Und wenn Sie das jetzt auf Bundesebene, Länderebene und so weiter betrachten, dann sind es mehrere hundert Elemente. Natürlich nicht alle jetzt sozusagen mit der gleichen Bedeutung. Das sind zentrale Stellen wie das BSI oder das Cyberabwehrzentrum dabei, die ganz wesentliche Rolle spielen, aber eben viele Elemente. Und wenn Sie dann die Verantwortlichkeiten jeweils berücksichtigen und wer was umsetzen muss, dann sieht man die Komplexität. Der Informationsaustausch zwischen diesen hauptsächlichen Playern, der funktioniert gut. Wir haben da entsprechende Systeme, wo wir auch in Echtzeit Informationen über neue Gefahren austauschen können, aber letztendlich das dann bis zum Kunden sozusagen in die Industrie, in die ganzen Unternehmen oder auch bei den Bürgerinnen und Bürgern daheim umzusetzen, das ist natürlich eine sehr große Herausforderung.
Vielleicht eine Frage an Herrn Mick, von welchen Bedrohungen, vielleicht können Sie das aus Ihrer Erfahrung auch was erzählen, von welchen Bedrohungen reden wir denn eigentlich? Also was kann da in diesem Cyber- und Informationsraum alles passieren, wogegen Sie sich und uns wappnen wollen?
Also das Spielfeld ist, die Spielwiese ist da unheimlich groß. Wir haben eine enorm große Bandbreite in dem Bereich Cyber, angefangen von der Kompromittierung von IT-Systemen in der Bundeswehr, die dann natürlich auch die Handlungsfähigkeit der eigenen Streitkräfte hemmen oder sogar lahmlegen, als auch im Bereich, wenn ich in den zivilen Bereich schaue, wo dann eher federführend das BSI in der Verantwortung ist, die kritische Infrastruktur. Und wenn ich nur an die Bahn denke, wenn ich die Bahn stilllege und zeitgleich eine Truppenverlegung von A nach B habe durch Deutschland, zieht das natürlich einen enormen Rattenschwanz hinter sich her und hat auch dementsprechend enorme Auswirkungen aufs eigene Handeln der Streitkräfte in dem Kontext.
Ja, und wenn man da mal so einen Fall hat, also wie gehen Sie dann vor? Suchen Sie dann die Ursache der Bedrohung oder versuchen Sie erstmal sozusagen alles so einigermaßen am Laufen zu halten oder Systeme wieder zum Laufen zu bringen? Wie muss man sich Ihre Arbeit dann vorstellen in so einem konkreten Fall?
Ich muss jetzt vorneweg schieben, mein technischer Background ist nicht ganz so groß wie der vom Kapitän zur See Koch. Ich stelle mir das in meiner laienhaften Welt so vor, das ist natürlich, wenn ein Angreifer von außen auf irgendein System angreift, natürlich erstmal schauen, dass das System geschützt wird, dass alles, was jetzt erstmal an Angriffen kommt, versuche zu blocken und dann mein System dementsprechend auch so aufzustellen, dass keine Angriffe mehr durchkommen zu meinem System. Und dann geht man natürlich im Nachgang dem Ganzen auch nach und schaut dann mit den Fähigkeiten, die wir bei uns in der Bundeswehr intern haben, was die Ursache ist. Also wo kommt's her, was war es genau und wie müssen wir unsere Systeme jetzt zukünftig ausrichten, um da einen noch besseren Schutz gewährleisten zu können.
Dann frage ich mal bei Herrn Koch weiter. Herr Koch, also könnt ihr mir vorstellen, dass es auch nicht immer leicht ist auszumachen, also woher so eine Bedrohung kommt, also weil ja ein potenzieller Angreifer natürlich auch sicher versuchen wird, sich selbst, seine Methoden, seine Ziele, seine Beweggründe zu verschleiern.
Das Thema Attribuierung ist hier natürlich wichtig, zu identifizieren, ja, wer ist die Ursache für eine entsprechende Aktivität. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Auf technischer Weise, da schaut man dann beispielsweise nach technischen Informationen, wie die Adresse von dem System, wo das herkommt, versucht es zuzuordnen. Und man hat mehrere Stufen bis hin zur politischen Attribuierung. Man versucht es immer möglichst mit vielen technischen Informationen zu hinterlegen. Man kann da die Informationen von anderen Staaten, von deren ihrer Aufklärung, von ihren Diensten mit einbeziehen, um sich dann ein Bild zu machen. Und wenn man eine gewisse Sicherheit erreicht hat, dass man das zuordnen kann, dann kann man eben eine Attribuierung vornehmen. Die kann ganz unterschiedlich aussehen. Ab und an macht man das öffentlich, sodass man sagt, ja, beispielsweise APT-28, der bekannt ist, dass er zur russischen Regierung nahesteht, ist die Ursache beispielsweise für einen Angriff auf den Bundestag gewesen, etc. Man kann aber auch andere Medien wählen, dass man auf diplomatischen Kanälen da entsprechende Nachricht sendet und mitteilt, ja, wir wissen, dass XY die Ursache für den Angriff war und versucht somit eine Verhaltensänderung zu generieren. Auf technischer Ebene kann das sehr aufwendig sein. Es gibt viele Möglichkeiten, sowas entsprechend zu verschleiern oder zu versuchen, es darzustellen, als würde es von einer anderen Quelle kommen. Von daher muss man da viel Arbeit investieren. Es ist aber durchaus nicht unmöglich. Und die entsprechenden Verfahren, die wir da auch haben, sowohl von der technischen Analyse als auch von den Prozessen, um eine Attribuierung auf politischer Ebene durchzuführen, sind eingeschwungen. Da hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall viel getan.
Vielleicht können Sie uns auch ganz praktisch mal mitnehmen und mal versuchen zu erklären, was tatsächlich alles passieren kann. Ich meine, Cyberangriffe laufen ja sicher auch ganz aktuell und jeden Tag und zu jeder Stunde. Sie hatten den Bundestag angesprochen. Ich will nicht sagen, dass das harmlos war, was beim Bundestag damals war, aber es gibt bestimmt noch Szenarien, die noch viel dramatischer sein können, oder?
Definitiv, das Feld ist sehr weit und das, was wir überwiegend heutzutage sehen, ganz großer Bereich ist natürlich Ransomware, also das bewusste Verschlüsseln von fremden Systemen, um dann gegen Geld den Schlüssel herauszugeben, den Datenzugang quasi zu erpressen und damit dann ein Geld zu machen im Bereich Cybercrime, Cyberkriminalität. Oft sieht man auch einfachere Angriffe, dass Webseiten temporär lahmgelegt werden, indem sie einfach mit Anfragen überlastet werden. Das ist alles sehr einfach durchzuführen. Und das, was hauptsächlich sichtbar ist. Das eigentliche Spektrum geht aber deutlich drüber hinaus. Man kann da beispielsweise dran denken, die Bahn wurde schon erwähnt als ihre Bedeutung für die Logistik in Deutschland oder allgemein. Die Stromnetze, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass der Strom für mehrere Tage nicht mehr zur Verfügung stehen würde, das hätte natürlich sehr intensive Herausforderungen in allen Bereichen. Und sowas ist natürlich durch ausgeklügelte Cyberangriffe auch erreichbar. Das hat man noch nicht so oft gesehen, gerade im Rahmen von der Invasion von Russland in der Ukraine sind einige Analysten ja davon ausgegangen, dass es da zu erwarten wäre. Aus diversen Gründen war das da nicht im Fokus, was aber nicht bedeutet, dass das nicht möglich ist und in anderen Szenarien entsprechend zu erwarten wären, weshalb wir die eben hier auch beüben, um zu sehen, ja, wie muss man in diesen Fällen dann entsprechend reagieren. Aber damit rechnen, dass sowas mal passieren kann, muss man durchaus, weil die Angriffsoberfläche im Cyberraum mit den entsprechenden Verwundbarkeiten im Augenblick sehr groß ist.
Können Sie erklären, wie Sie eine solche Bedrohung feststellen? Also wann bei Ihnen im übertragenen Sinne sozusagen die roten Lämpchen leuchten, wer die anschaltet? Ich meine, wenn es keinen Strom mehr gibt, ist es ja zu spät. Dann kann man es feststellen. Aber Sie mögen es ja wahrscheinlich möglichst schon früher feststellen, dass da was passiert.
Absolut. Die Betreiber von kritischen Infrastrukturen, die haben natürlich spezifische Auflagen, höhere Anforderungen, was entsprechend umgesetzt werden muss, um die IT-Systeme, und wir reden in dem Kontext auch von OT, Operational Technology, also die Systeme, die dann wirklich im Hintergrund sozusagen die Kraftwerke etc. steuern, welche Auflagen da erfüllt werden müssen, um die möglichst sicher zu machen. Und das beinhaltet dann auch Systeme, um Angriffe zu erkennen, und im Optimalfall können Sie dann in solchen Systemen rechtzeitig Indikatoren erkennen, dass jetzt so ein Angriff in Vorbereitung ist, noch bevor er eben wirklich jetzt zum Stromausfall führt. Also beispielsweise, dass Sie wissen, ein Stück Schadsoftware hat sozusagen die und die Form, das sieht so aus, da kann man dann entsprechende Indicators of Compromise, so nennt man die, draus bauen und nach denen ganz spezifisch in den Daten im Netzverkehr und so suchen. Und solche Indicators of Compromise, die werden dann auch entsprechend zwischen den jeweiligen Institutionen in den alliierten Ländern ausgetauscht, sodass man da ein aktuelles Lagebild hat. Und auf dieser Basis versucht man dann rechtzeitig, bevor es zu spät ist, Angriffe zu erkennen. Und dann kann man, wenn man solche Indikatoren sieht, eben auch Maßnahmen ergreifen. Das heißt beispielsweise kurzzeitig eine Netzverbindung zum Beispiel zu trennen, die eben den Betriebsablauf nicht stört, um sicherzustellen, dass beispielsweise eine Schadsoftware nicht wirken kann.
Das klingt jetzt alles erstmal ein bisschen passiv. Wir haben hier im Podcast gelernt, dass, ich sag mal, strategische Verteidigung auch manchmal operative und taktische Angriffe beinhalten können. Also würde mich wundern, wenn das jetzt im Cyberraum anders wäre. Oder ganz einfach gefragt, greifen Sie auch an?
Die NATO ist natürlich ein defensives Bündnis und hat im Cyberraum auch keine eigenen offensiven Fähigkeiten. Wir bedenken aber immer das gesamte Spektrum, was bedeutet, wir müssen auch in der Lage sein, Cyberoperationen entsprechend durchführen zu können. Das erfolgt im Rahmen von einem Framework, Rahmenkonzept, wo die Nationen Fähigkeiten in diesem Bereich entsprechend der NATO Frankfurt zur Verfügung stellen können, wobei diese Fähigkeiten immer national bleiben. Es wäre jetzt so vom Szenario eher, okay, wir brauchen einen Effekt in der Region XY oder ein System XY und dann könnte, wenn eine Nation da entsprechende Möglichkeiten hat, so einen Effekt generieren. Also auf diese Weise kann man sowas auch abbilden.
Ich will mal Herrn Bühler wieder kurz ins Gespräch holen. Herr Bühler, mittlerweile, das haben wir jetzt auch gehört schon, also Cyberangriffe können beträchtliche Schäden auslösen. Also wie weit kann denn das dann gehen? Man muss ja also nicht unbedingt eine Bombe werfen, damit das oder jenes kaputt geht. Was sehen denn Verteidigungspläne für diesen Fall tatsächlich vor? Wird dann nur mit gleichen Mitteln, also im Cyberraum reagiert? Oder sehen Pläne möglicherweise vor, dann, dass man notfalls auch zu anderen militärischen Mitteln greift?
Also wir sprechen jetzt hier von dieser Übung, von einer Übung, die noch keinen Krieg ausgelöst hat. Ich sprach davon, von Artikel 4 Übungen, also unterhalb der Kriegsschwelle. Artikel 4 bezieht sich auf den NATO-Vertrag. Hier nochmal, was die beiden Gesprächspartner auch schon gesagt haben, die nationalen und die internationalen Dienststellen müssen hier sehr eng zusammenarbeiten. Wesentlich ist, dass man ein gemeinsames Lagebild für alle NATO-Staaten entwickelt. Was passiert in Estland, was passiert in Spanien, in Portugal in dieser Beziehung? Die Cyberaktivitäten sind ja grenzüberschreitend. Die orientieren sich nicht an nationalen Landesgrenzen. Und das hat ja auch die Schweizer Armee erkannt und ist eben Teil dieser Übung, was ja auch richtig ist. Wesentlich ist für uns dann herauszufinden, was ist militärisch relevant? Welche Bedrohung wirkt sich auch auf die Streitkräfte aus? Welche Bedrohung wirkt sich auf die eigenen IT-Systeme aus oder behindert dann militärische Abwehroperationen? Und wenn Dr. Koch gerade sprach vom gesamten Spektrum, da meint er eben defensive Aufgaben auf der einen Seite, aber auch offensive Aufgaben und Effekte, die wir erzielen wollen, um militärische Operationen erst zu ermöglichen, beziehungsweise Bedrohungen auf das Militär auszuschalten. Das ist ganz konkret, also wenn IT-Systeme der NATO-Streitkräfte in einem Kriegsfall so stark angegriffen werden, dass ihre Funktionsfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist, dann muss es eine Chance geben, das Gegenüber, das irgendwo vor dem Computer sitzt, auszuschalten, in dem Sinne nicht mit kinetischen Waffen, nicht mit einer Rakete auszuschalten, aber auszuschalten durch offensive Cybermaßnahmen. Und insofern ist es wichtig, dass man nicht nur Landoperationen, Marineoperationen, Luftoperationen sieht, so wie wir sie häufig besprechen hier im Podcast, sondern immer auch diese Cyberbedrohung mitdenkt und auch immer mitdenkt, was man entweder defensiv oder auch dann offensiv gegen diese Bedrohung machen kann.
Jetzt habe ich zum Schluss noch zwei Fragen an die beiden Militärs. Einmal an Kapitän zur See, Robert Koch. Herr Koch, zusammengefasst, was würden Sie denn sagen? Wie schlimm ist die Lage denn auf Ihrem Gebiet aktuell?
Im Augenblick ist die Angriffsoberfläche sehr groß. Wir denken positiv. Wir sehen, dass sich viel tut. Das fängt auf der Ebene der europäischen Gesetzgebung an. Stichwörter wie Security by Design und Default, dass eben Geräte nicht mit schwachen Passwörtern oder gar ohne Passwortschutz ausgeliefert sind. Das sind triviale, das sind einfache Beispiele, aber da fängt es an, bis sich das natürlich letztendlich umsetzt, das ist noch die eigentliche Herausforderung. Das System, das Internet ist ein gewachsenes System von einer sehr, sehr hohen Komplexität. Viele Aspekte bezüglich Sicherheit wurden erst im Nachhinein als notwendig entdeckt und dann implementiert, sodass sie nicht inhärent, nicht von vornherein dabei waren. Und das macht die gesamte Struktur sehr anfällig. Und wir haben auf der anderen Seite eine sehr, sehr schnelle Weiterentwicklung Entwicklung von den Cyberraum. Wir haben viele Möglichkeiten, diverse Firmen, die beispielsweise auch speziell auf Basis von Sicherheitsbelangen Systeme konstruieren, die ein sehr hohes Schutzniveau generieren. Aber sowas müssen sie erstmal in die Breite bekommen und dann gleichzeitig mit dieser schnellen Weiterentwicklung vom Cyber- und Informationsraum umgehen. Und das ist die eigentliche Herausforderung, diese zunehmende Komplexität und die hohe Geschwindigkeit, die wir da sehen. Und da auf der anderen Seite wirksame Mechanismen in der Breite zu implementieren, die wir durchaus haben, aber eben leider noch nicht in der Fläche im Einsatz haben. Von daher in der Gesamtbewertung sehe ich die Situation im Augenblick sehr herausfordernd, aber nicht verloren.
Aber was heißt herausfordernd? Also wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben die politischen Auseinandersetzungen beispielsweise zwischen Russland und der Europäischen Union und der NATO und den Amerikanern und so weiter und so fort. Passiert genau das im übertragenen Sinne auch im Netz oder ist da nicht so viel los?
Im Netz ist eigentlich konstant sehr viel los. Da haben sie eigentlich keinen ruhigen Moment und müssen die ganze Zeit mit der kompletten Bandbreite von ganz einfachen Angriffen, Script-Kiddy wäre das so das Stichwort, also was jedermann durch ein drunter geladenes Programm einfach ausführen kann, etc., bis eben zu den Aktionen von staatlichen Akteuren, die sehr gut ausgestattet sind und ein Ziel auch über lange Zeit entsprechend angreifen können. Dementsprechend die gesamte Bandbreite ist jederzeit sichtbar und umso wichtiger ist es da, genug für die eigene Verteidigung zu tun und das eben aufgrund, dadurch, dass alles vernetzt ist, betrifft eben alle Bereiche und daher ist die Zusammenarbeit zwischen zivilen und militärischen Bereich, zwischen der Industrie, den akademischen Bereich und so entscheidend, um hier wirklich einen Schritt nach vorne zu kommen.
Und dann will ich zum Schluss jetzt noch Hauptmann Daniel Mick fragen, so aus Ihren Erfahrungen in dem Bereich, in dem Sie tätig sind, wie gut ist denn die Bundeswehr in diesem Bereich aufgestellt?
Ich möchte gerne da nochmal was der Kapitän Dr. Koch angesprochen hat, die Komplexität in diesem Feld, wo wir uns bewegen, Cyber, nochmal aufgreifen. Und sehe das genauso. Wir haben es hier mit einer Art von Komplexität zu tun, wo wir gucken müssen, dass wir die Fähigkeit weiter und schritthaltend ausbauen. Gut sind wir, das behaupte ich jetzt mal, das ist meine persönliche Meinung. Wir sind gut in dem Bereich, in dem, was wir können, im Bereich Cyber Defense etc. Aber zeitgleich, glaube ich, müssen wir da auch die Fähigkeiten weiter ausbauen und die Quantität noch ein bisschen voranschieben, weil das ist aus meiner persönlichen Bewertung heraus derzeit ein Punkt, wo wir mit kämpfen. Und wenn die Ressourcen dementsprechend limitiert sind, muss ich natürlich auch irgendwann Prioritäten setzen in dem, was ich mache. Und ich glaube, dahingehend können wir oder müssen wir besser werden. Aber ich denke, wir sind da auf einem sehr guten Weg für die Zukunft.
Das heißt, Herr Bühler, wir haben bei der Bekämpfung von Angriffen im Cyberraum genau die gleichen Schwierigkeiten in Bezug auf die Bundeswehr, die Ausstattung, wie in allen anderen Teilstreitkräften? Oder ist man da ein bisschen besser aufgestellt als bei der herkömmlichen konventionellen Verteidigung mit, keine Ahnung, Panzern, Schiffen, Flugzeugen?
Ich glaube, dass wir da in Teilbereichen schon ganz gut aufgestellt sind. Man muss berücksichtigen, dass dieses Feld ja erst seit wenigen Jahren für uns aktuell geworden ist. Und das war ja die Entscheidung der Ministerin von der Leyen damals mit dem Aufbau eines Cyberzentrums in der Nähe von Bonn und letztlich jetzt auch die Entscheidung des Ministers Pistorius zu einer eigenen Teilstreitkraft. Also da liegt noch ein langer Weg vor uns, so möchte ich es mal sagen, und auch ein schwieriger Weg vor uns. Das ist nicht so, dass man das jetzt auf die Schnelle irgendwie hinbekommt, sondern da muss erheblich investiert werden an Wissen und an Personal in erster Linie, aber auch dann an Ausbildung und dann würde ich die Technik auch dazu nehmen.
Okay, dann an dieser Stelle Dankeschön, Kapitän zur See Robert Koch. Dankeschön, Hauptmann Daniel Mick, für die Zeit, die Sie sich heute für uns genommen haben.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, die sich hier für mich aufgetan hat, ein bisschen über den Themenbereich Cyber zu sprechen, was wir hier bundeswehrseitig machen.
Ja, ich möchte meinen Dank an die beiden mal so ausdrücken. Wenn ich Dr. Koch jetzt so anschaue, der hier mir gegenüber sitzt, in dieser Übung sind auch eingebunden Wissenschaftler. Und es ist schön, dass man auch einen Wissenschaftler und einen Berufsoffizier vor sich sitzen hat, der beide Erfahrungen mit sich bringt in diesem schwierigen Geschäft. Und das Zweite, das sage ich jetzt in Richtung Hauptmann Mick, es spielt eigentlich gerade in diesem Bereich, wie in vielen anderen Bereichen auch, aber insbesondere in diesem Bereich, der Dienstgrad nicht so eine Rolle. Es muss kein großer, hoher Dienstgrad sein. Hauptmann Mick gehört dazu, aber ich habe heute auch einen Stabsgefreiten getroffen, der auch dort in der Übung eine Rolle spielt, eine inhaltliche Rolle. Und beides muss man auch berücksichtigen, das berücksichtigt eben auch die Bundeswehr, auch eigene Berufsoffiziere wissenschaftlich auszubilden auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Einsteiger in diesen Bereich zu nehmen, die zunächst mal einen relativ geringen, jetzt schaue ich Hauptmann Mick nicht an, sondern ich denke jetzt an den Stabsgefreiten, einen relativ kleinen Dienstgrad haben, aber doch eine bedeutende Rolle spielen, gerade bei den offensiven und defensiven Cybermaßnahmen.
Tja, und das war es auch schon mit der Aufzeichnung. Als Sie, Herr Bühler, in Tallinn waren, und damit sind wir auch durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Danke auch und übrigens auch im Namen von Bastian Feigl, dem Unfallchirurgen, den wir in der letzten Folge zu Gast hatten. Danke für die vielen Mails mit Unterstützungsangeboten, für die Hilfe, die Herr Feigl für die Ukraine organisiert. Wir haben das alles entsprechend weitergeleitet. Ich habe die Mails nicht gezählt, es waren wirklich sehr viele. Und wir leiten sie auch dann weiter, wenn uns jetzt in der nächsten Zeit noch Angebote erreichen sollten. Herr Bühler, in der nächsten Woche hören wir uns am Donnerstag wieder, also am 12. Dezember. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis nächsten Donnerstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.